Was wir als Unternehmen ja erreichen wollen, ist der größte Batterierecycler Europas werden, mit den stärksten Partnern und der besten Technologie. Ein Thema, was, glaube ich, irgendwie vielen Companies so geht, ist Talent. Finden von Talent am richtigen Standort und damit auch Teamaufbau. Wir sind jetzt über 120 Mitarbeitende, die erstmal zu finden, ne? So sehr ich unser Gründungsteam liebe, würde ich empfehlen, dass man sich auch bei einem Gründungsteam Personen mit ins Team holt, die schon mal ein Startup aufgebaut haben oder zumindest sehr frühphasig einfach in einem Startup dabei waren.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Deep Tech Unlocked. Thorsten, ich freue mich, dass wir beide hier wieder zusammen sind. Wir werden auch nicht alleine bleiben, Gott sei Dank, sondern wir haben einen ganz fantastischen Gast in dieser Folge. Und vor allen Dingen bietet das Thema, über das wir heute sprechen, eine absolute Steilvorlage, um endlich Thomas Edison auch ins Spiel zu bringen und auf die Bühne bei uns zu bringen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr lange drauf. Heute ist es soweit. Nein, wir reden nicht über die Glühbirne. Wir reden auch nicht über einen seiner absolut genialen Sprüche, die wir aber alle unter dem Kopfkissen sowieso schon liegen haben. Du kennst ihn, Vision without execution is hallucination. Ich glaube, der passt auch wunderbar zu unserem Thema. Aber deswegen habe ich mir den Thomas Edison gar nicht ausgesagt, sondern ich bin über einen ganz interessanten Fakt gestoßen. Thomas Edison war nämlich der erste Ingenieur, der Lithium in Batterien verwendet hat. Und das hat mich dann doch nochmal sehr erstaunt. Also ein vielseitiges Talent. Lithium ist natürlich ein ganz heißes Thema, auch vor dem Hintergrund der Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wichtig vor allen Dingen natürlich auch Batterien für Elektromobilität. Ich weiß nicht, ob du ein Elektroauto hast. In den modernen Elektroautos sind so zwischen 10 und 40 Kilogramm, habe ich gelernt, etwa Lithium verbaut. Interessanterweise, und das war mir nicht so bewusst, sind die Recyclingraten bei Batterien, gerade was das Lithium betrifft, aber sehr gering. Also da ist man eher im kleinen einstelligen Prozentbereich. Und das gilt eigentlich für die Weltwirtschaft insgesamt. Es gab einen ganz interessanten Bericht mal zu Anfang des Jahres, der die Recyclingraten sich auch mal angeguckt hat. Wir haben nur etwa 7% des Materials in der globalen Wirtschaft, die recycelt sind im Verbrauch. Das heißt also, über 90% muss man tatsächlich der Natur immer noch mal abbringen und aus dem Boden neu holen. Und die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ist, was heißt das nun? Also, dass es ein Nachhaltigkeitsthema ist, das drängt sich auf. Gleichzeitig haben wir im Windschatten ja auch der Nachhaltigkeitsdiskussion und auch wenn man Investoren zuhört, wie motivieren sie Investitionen auch in Cleantech, dann verbirgt sich da natürlich noch ein ganz anderes Rational oder eine ganz andere Frage, nämlich was bedeuten hohe Abhängigkeiten und auch hohe Versorgungsrisiken in einer neuen geopolitischen Situation. Also Lithium ist natürlich ein ganz kritischer Rohstoff. China ist das zweitgrößte Land oder zweitwichtigste Land, was die heimischen Volumina betrifft. Was ich aber noch interessanter finde, etwa 70% der Verarbeitungskapazitäten, also der Raffineriekapazitäten von Lithium, sind auch in China zu finden. Das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Chokepoint, den es hier tatsächlich gibt und den wir im Auge haben müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen über Cleantech sprechen, über Kreislaufwirtschaft und das eben gar nicht nur vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, sondern auch mit Blick auf die geopolitische Bedeutung und technologische Souveränität.
Das hast du sehr passend zusammengefasst, passend für unsere Folge und auch die aktuellen Herausforderungen, in der wir ja vielerlei Hinsicht hier in Deutschland sind, was unseren Industriestandort angeht. Ja, wir brauchen die Transformation in Richtung der Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sind das auch alles Märkte, die ökonomisch stark unter Druck sind, globaler Wettbewerb. Und nochmal hier vielleicht eine Zahl hinzuzufügen. Bis 2040, so schätzt man, kann 40% des weltweiten Lithiumbedarfs allein aus Recycling gedeckt werden. Also das zeigt auch nochmal, dass hier eine ganze Industrie entstehen wird, entstehen muss. Denn unsere Ressourcen, die sind endlich, die wir aus dem Planeten rausbaggern und bohren können. Wir haben aber schon ganz viel von diesem Material verbaut. Und genau darum geht es, das wieder zu extrahieren, das wieder in die Kreisläufe reinzubringen. Und da sind Recycling-Technologien ganz vorne mit dabei. Umso spannender, dass wir uns dem Thema heute tiefer widmen können. Denn es kann ein Zukunftsprojekt, eine Zukunftsindustrie für Deutschland werden.
Absolut. Und das Schöne ist ja, das Thema ist sehr viel mehr als nur der grüne Punkt. Ganz im Gegenteil, wir reden natürlich über wirklich harte technologische Fragen, die zu lösen sind. Und du hast dankenswerterweise mit jemandem gesprochen, der wirklich sehr tief in diesem Thema ist. Und eigentlich könnte man sagen, ein echtes Paradebeispiel auch für eine erfolgreiche Deep-Tech-Gründerin reinsten Wassers ist. Du hast mit Lilian Schwich gesprochen, der Gründerin und der Chefin von Scilab. Und ich würde sagen, Vorhang auf, wir hören mal rein.
Eine neue Episode Deep Tech Unlocked. Heute geht es um Batterierecycling und ich freue mich sehr, dass ich hier quasi nach Aachen verbunden bin, meiner Heimatstadt. Aber nicht deswegen, sondern weil da eine ganz tolle Gründerin sitzt. Lilian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ganz lieben Dank. Hallo, Thorsten. Ich freue mich auch total, dass ich hier heute mit dir sprechen darf und bin gespannt, was wir so alles durchsprechen.
Da kommt so einiges und vor allem kommt zu Beginn immer die Tale from the Future und auch die würde ich dir gerne vorspielen und freue mich auf deine erste Reaktion.
Europa in 10 Jahren. Kaum jemand erinnert sich noch daran, dass Batterien einmal ein Umweltproblem waren. Dass die dafür nötigen Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt als kritisch galten, global umkämpft inmitten von geopolitischen Spannungen. Heute sind Batterien das Musterbeispiel schlechthin für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und europäische Resilienz. In Aachen hat alles begonnen, mit einem Start-up namens Scilab, das ohne schädliche Chemie jedes Gramm Wertstoff zurückholen wollte. Inzwischen bauen ganze Branchen, von der Mobilität bis zur Energieversorgung, für ihre Batterien auf einem Rohstoffkreislauf für Lithium, Nickel oder Kobalt auf. Was einst als Abfall galt, ist heute die Grundlage für neue Jobs, weniger CO2-Emissionen und technologische Souveränität. Eine Zukunft, die zeigt, wie sehr sich alles verändern kann, wenn jemand früh genug den Mut hat, Recycling nicht als Ende, sondern als Anfang zu denken.
Wie resoniert das mit dir?
Wow, das nehme ich. Also sehr, sehr, sehr cool. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Beschreibung der möglichen Zukunft, denn was wir als Unternehmen ja erreichen wollen, ist der größte Batterierecycler Europas werden mit den stärksten Partnern und der besten Technologie. Und deshalb, klappt das natürlich am besten, je größer man ist, den Impact, den man hat, auch zu vergrößern. Insofern sehe ich das als sehr schöne Zukunftsvision und denke auch tatsächlich, dass wir als Gesellschaft jetzt gerade die Möglichkeit haben, konsequent auf neue Technologien zu setzen, die eben uns ermöglichen, mit erneuerbaren Energien, mit Energiespeichertechniken wie Lithium-Ionen-Batterien ganz anders zu leben, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und ja, insofern denke ich, dass das eine Chance als Gesellschaft auch ist und wir vielleicht weniger Skepsis an den Tag legen sollten, gerade in Deutschland, und stattdessen einfach Mut zu neuen Technologien haben sollten.
Das ist ein ganz wunderbarer Einstieg, denn du hast schon ganz viele Punkte angesprochen, die ich gerne mit dir heute in der Tiefe besprechen wollen würde. Und weil du auch diese Ambitionen widerspiegelst und dieses Momentum für Deep Tech und Innovationen, die aus der Forschung kommen. Denn darum dreht es uns ja bei uns in diesem Podcast, dass wir genau diese Beispiele und Rollenvorbilder wie dich stärker auch nach außen transportieren möchten, um aufzuzeigen, was hier eigentlich tatsächlich alles Positives passiert und damit auch noch mehr Menschen zu mobilisieren. Und weil wir da schon beim Thema sind und bei dir als Person, würde mich doch als allererstes interessieren, dein Weg im Nachhinein von der Forscherin zur Startup-Gründerin, jetzt CEO eines Scale-Ups mit wirklich signifikant Mitarbeitern und auch Geld, was ihr sehr effektiv jetzt einsetzen wollt und werdet. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Weg da war aus der Forschung heraus.
Ja, total gerne. Ich habe tatsächlich ganz klassisch in Aachen im Tech-Bereich studiert, Master in Werkstoffingenieurwesen. Das ist so ein Studiengang, der sich bevorzugt mit der Wertschöpfungskette von Metallen beschäftigt. Also wirklich so from Cradle, also from Mining, bis hin in die Tech-Anwendungen. Und habe da tatsächlich gelernt, dass gerade Bergbau sehr, sehr ressourcen- und umweltintensiver Bereich ist und habe auch dann eine Vertiefung gewählt, die irgendwie erstmal so ein bisschen, vielleicht abstrakt klingt, Metallurgie. Was ist Metallurgie? Und da geht es eben genau darum, Erze in wirklich anwendbare Produkte zu überführen, ne? Also Metalle in Form von zum Beispiel so Ingot, so Blöcken halt, ne? Die man dann eben weiterverarbeiten kann. Und da braucht man einfach super viel Energie für. Und da habe ich eben auch gelernt, dass quasi Recycling von diesen Tech-Produkten, die wir letztlich jeden Tag nutzen, ob es Handys sind oder Laptops oder eben auch Autos, dass da der ökologische Fußabdruck viel, viel, viel geringer ist. Und das fand ich dann spannend, mich einfach weiter in diesen Recycling-Bereich reinzugraben, weil man in so einer energieintensiven Branche schon wirklich einen Hebel haben kann. Und da ist dann für eine neugierige Person, wie sie denn, der Schritt zur Promotion eben eigentlich folgerichtig gewesen, um einfach noch mehr den Bereich zu lernen, um noch mehr quasi zu entwickeln. Und da habe ich mich mit meinem Professor hingesetzt und gesagt, so, ich würde hier gerne promovieren, und zwar im Bereich Recycling-Metallurgie, Elektronik und eben Lithium-Ionen-Batterien. Und ja, das hat dann eben mein Professor ermöglicht, was sehr erfreulich war. Und habe dann meine Promotion begonnen in einem Bereich, der mit Lithium-Ionen-Batterie-Recycling um das Jahr 2015-16 rum witzigerweise gar nicht so hot war. Denn da gab es tatsächlich vorwiegend Consumer-Batterie. Consumer-Batterien sind eben die kleinen. Und für die gab es Prozesse, die bei sehr hohen Temperaturen arbeiten, aber eben auch sehr robust sind und gut funktionieren. Aber gerade in dieser Zeit, in der man dann angedacht hat, dass auch Elektromobilität spannend wird und die Batteriesysteme ganz anders aussehen, haben wir uns hingesetzt und gesagt, hey, wir müssen da mal wirklich ressourceneffizienter denken. Und so habe ich halt iterativ ein 16-köpfiges Doktorandenteam aufgebaut mit meinem Professor zusammen. Und da haben wir wirklich als Ziel gehabt, sehr divers zu sein, was die Personen angeht, aber auch eben, was die Forschungsthemen angeht in der Recycling-Wertschöpfungskette. Und da ist tatsächlich ein sehr cooles Verfahren rausgepurzelt, das wir jetzt mit Silib das Ohlig-Verfahren nennen. Kann ich auch gerne noch mal ein bisschen weiter beschreiben. Und viele, viele spannende Diskussionen, inklusive dann von der Promotion ins Consulting, was dann nochmal ganz andere Facetten für mich aufgeworfen hat. Und insofern war das für mich schon ein großer Meilenstein, dieses Verfahren mit dem Team zu entwickeln und dann ja darüber nachzudenken, was man dann mit diesem Verfahren machen könnte. Ne?
So, jetzt hast du schon ganz viele Jahre ja subsumiert in dem, was du uns gerade erzählt hast. Nochmal zurück, so, was ist deine Urfaszination für die Metallurgie, für die Themen, die alle da dranhängen? Du hast gesagt, du bist ein sehr neugieriger Mensch. Welche Neugierde hat dich so tief in diesen Bereich dann reingebracht?
Also ich denke, ein Schlüsselmoment war tatsächlich eine Vorlesung, in der ein Professor, dann nicht mein Professor, später nicht mein Doktorvater, sondern eben ein anderer, davon gesprochen hat, dass es ja sehr attraktive Niob-Lagerstätten gibt in Südamerika, in den heiligen Städten der brasilianischen Ureinwohner, und dass man da ja super toll an Ressourcen kommen kann. Und ich habe halt irgendwie gedacht, ja, ist das so der Umgang mit unseren Ressourcen, für den ich stehe? Surprise, nein, ist er nicht. Und für mich war die Faszination tatsächlich, Rohstoffe zu mobilisieren, ohne die Umwelt so stark zu beeinträchtigen. Das war tatsächlich so mein Wunsch. Und ganz allgemein, die Werkstofftechnik ist natürlich super cool, ne? Also was man für tolle Anwendungen erschließen kann, wenn man verschiedene Elemente zusammenwirft, wie das Rezept von einem richtig guten Kuchen, kann man dann plötzlich Hochleistungswerkstoffe synthetisieren für die Luft- und Raumfahrt oder eben aber auch für eben das System Batterie, das ein total komplexes chemisches System ist. Insofern, das hat mich natürlich überhaupt in dieses Studium gezogen. Ja. So diese Alchemie, wenn man so will.
Und dann hatte ich die Alchemie, du hast es eben schön beschrieben, zu dem Thema Batterie-Recycling gebracht, zu einem Zeitpunkt, wo, wie du es gesagt hast, es eigentlich noch kein Hot Topic war. Mittlerweile ist es eins. Wie hast du damals für dich aber gesagt, das ist jetzt irgendwie der Moment, ich habe erkannt, ich kann eine ganze Industrie verändern mit dem, was ihr da an Verfahren entwickelt habt, um daraus eben auch die ganzen kommerziellen Möglichkeiten gerade fürs Batterie-Recycling abzuleiten?
Ja, also Ich habe in Aachen eben viele Industrieprojekte begleitet und da haben wir halt mit unseren Partnern Diskussionen auch über den Markt geführt und habe dann eben auch in der Spin-off-Firma von meinem Professor als technischer Consultant gearbeitet und das ist so ein typisches Aachen-Ding, vorweggegriffen. Also, ne? Was aber auch, finde ich, persönlich sehr, sehr schön ist, weil man eben so ein bisschen über den Tellerrand blickt und nicht so im Labor verharrt, sondern die Chance bekommt, einfach die Realwirtschaft zu erfüllen.
Also das ist das Aachen-Ding, diese Industrieprojekte.
Ja, schon. Und, okay. Und auch, dass die Professoren auch ihre eigenen Beratungsfirmen haben. Das ist auch eigentlich relativ üblich und auch spannend für die Doktoranden, ne? Ist logisch. Ja, und da habe ich halt eben auch Marktrecherchen gemacht und analysiert, wie sich der Markt eigentlich verändern wird bezüglich der ganzen Energiespeichermöglichkeiten, vor allen Dingen Lithium-Ionen, welche verschiedenen Chemien wann in den Markt kommen und habe da gesehen, so boah, der Markt wird gigantisch wachsen durch die Elektromobilität, durch die Anwendung von Batterien in der Traktion, also Luft- und Raumfahrt, aber eben auch in der maritimen Anwendung oder aber auch im Militär beispielsweise, ne? Also batteriebetriebene Drohnen sind auch tatsächlich gerade relevanter denn je. Und habe da gesehen, wie groß der Markt eigentlich ist, um den es geht. Und habe auch parallel gesehen, dass es große Konzerne gibt, die doch gerne sich in dem Bereich betätigen würden, aber einfach noch nicht so recht wussten, auf welche Technologie sie setzen wollen. Also ne, die haben schon ihre Marktrecherchen gemacht, das wird groß, aber haben eben noch nicht Technologie-Know-how aufgebaut. Und da habe ich halt gedacht, hey, wir haben hier quasi DIY from the lab Technologie entwickelt. Und wir wissen, der Markt wird explodieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das war für mich so dieser Match von zwei Welten, der mich dann motiviert hat, den nächsten Schritt zu gehen.
Sehr schön. Und bevor wir dann auch noch weitergehen auf die Reise, wie sich dann Scilab entwickelt hat, ein bisschen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist jetzt genau die Magie dieser Technologie? Welches Verfahren habt ihr da entwickelt?
Ja, genau. Also wir haben mit Scilab einen ganzheitlichen Prozess zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Was heißt jetzt ganzheitlich? Ist so ein abstraktes Wort. Ganzheitlich heißt für uns, dass wir alle Rohstoffe in Batterien mit dem Verfahren zurückholen können. Das heißt, ihnen ein neues Leben schenken, ohne sie down zu cyclen, sondern sie quasi mobilisieren für die Anwendung in Hightech-Anwendungen wie in Batterien. Ne? Also das heißt, alle Rohstoffe kriegen wir raus.
Und was ist Downcyclen für die Leute, die nicht so firm sind?
Sehr gern. Downcyclen heißt zum Beispiel, ich nehme einen Rohstoff aus einer Anwendung A, aber kriege den nicht mehr so rein und von guter Qualität zurück, sodass ich den in eine niedrigschwelligere Anwendung packe. Wenn wir es jetzt ganz extrem spielen, kann man da zum Beispiel beim Graphit das Beispiel in die Batterie nennen oder in Bleistift. Und das Ziel ist natürlich nicht, die Rohstoffe, die wir haben, dann in Bleistifte oder eben solche Main-Anwendungen zu drücken, sondern wir wollen ja schon zurück in die Batterien. Sonst ist der ganze Gedanke unserer Kreislaufwirtschaft eigentlich hinfällig. Insofern, das ist für uns ganz wichtig, dass wir die Rohstoffe eben in hoher Qualität wieder zurückbekommen, um in ihre Ursprungsanwendung zurückgeführt zu werden. War das verständlich?
Das war absolut verständlich. Und jetzt ist die Frage, wieso könnt ihr das und sonst niemand?
Weil das echt verdammt schwer ist. Und man muss viele Jahre Effort einstecken, um überhaupt quasi die Gleichung zu knacken. Das heißt also, wir hatten in den vielen Jahren der Forschung, Promotion die Möglichkeit, ganz, ganz tief und grundlegend zu forschen. Und das haben wir gemacht und im Endeffekt haben wir eine Technologie entwickelt, die besonders umweltkompatibel ist. Das heißt, wir brauchen im Vergleich zu anderen Verfahren viel weniger Chemikalien, um auf eine sehr hohe Produktqualität zu kommen. Das hört sich jetzt erstmal logisch an. Es kann aber auch sein, dass man tatsächlich durch den Eintrag von Chemikalien die Produktreinheit später beeinträchtigt. Ne? Deshalb ist es super, super wichtig, dass man in einem reinen System arbeitet, keine weiteren Störstoffe reinbringt Und das ist uns tatsächlich gelungen. Also ein Verfahren, das einfach durch Umweltkompatibilität, durch geringeren Chemikalieneinsatz besticht und da eben sehr, sehr hohe Reinheiten von den Rohstoffen ermöglicht. Dazu muss man natürlich auch die richtigen Trenntechniken wählen. Und um die zu finden, braucht man wirklich einfach sehr viel Zeit und ein paar verrückte Ideen. Denn wir sprechen hier bei Lithium-Ionen-Batterien von einem System, das einfach sehr, sehr, sehr viele Elemente hat. Und die wieder sauber voneinander zu trennen, ne, das braucht wirklich viele Jahre der Forschung und auch eben ein bisschen Glück vielleicht.
Das habt ihr euch hart erarbeitet, dieses Glück. Und auf dieser Technologie setzt ihr heute auf, habt ein Unternehmen gegründet 2022. Ihr seid eine Gruppe von Mitgründern. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie diese Konstellation zustande gekommen ist.
Total gern. Also ich glaube, wir hatten eine wirklich schöne Findungsgeschichte, die vor allen Dingen auf sehr viel Vertrauen von Anfang an gefußt hat. Ne? Denn das ist tatsächlich nicht immer so, glaube ich, in Gründungsteams, dass man sich einfach lange schon kennt und dann zusammenfindet, sondern manchmal da hat man halt erst die Gründungsidee und sucht dann das Team zusammen. Ne? Und bei uns war das halt eben anders, dass eigentlich erst so das Team da war. Insofern ist mein einer Mitgründer, der Paul, einer meiner Dear PhD Fellows. Das heißt also quasi, Paul ist vom Background Bergbauer und hat auch drüber nachgedacht, wie er denn eigentlich auch mal die andere Seite anschauen kann, also quasi die Recycling-Technologien. Und hat da ein bisschen gegoogelt und so um 2016 rum war ich tatsächlich die Einzige, die an der RWTH in dem Bereich was gemacht hat. Deshalb ist die Auswahl zu mir zu kommen, glaube ich, dann auch relativ einfach gefallen. Aber ja, es hat sich so gefügt. Paul ist zu uns ans Institut gekommen und wir haben halt eben dann zusammen unsere Arbeit begonnen. Paul war der zweite Mitarbeiter in meiner Gruppe, die ja iterativ angewachsen ist. Und insofern haben Paul und ich wirklich viele, viele Stunden der gemeinsamen Labor-Sessions, auf die wir zurückblicken können. Und Pauls Promotionsthema war so ein bisschen mehr im Graphit-Recycling. Meins war mehr im Lithium-Recycling. Und wir haben dann eben bei so schönen, langen Abenden im Labor darüber gesprochen, wie wir denn eigentlich unsere beiden Forschungsthemen miteinander verknüpfen können. Und da ist eigentlich irgendwie so eine Idee ins Rollen gekommen, denke ich. Insofern ja, haben Paul und ich da ja eine gute Tech-Verbindung. Und als wir dann entschieden haben, wir wollen wirklich was machen, wir wollen mit unserer Technologie in den Markt, haben wir dann natürlich erstmal drüber nachgedacht, ob das sich auch rentiert. Wir sind beide Vollblutingenieure und haben da natürlich erstmal kommerzielle Betrachtungen erarbeiten müssen. Und das geht natürlich am besten am Wochenende und abends. Und das glücklicherweise mein Mann, der Gideon, als Wirtschaftsingenieur, der auch schon in der Unternehmensberatung gerade war, ein super Ansprechpartner gewesen. Das heißt, wir drei haben uns da echt viel zusammengesetzt und Crunch-Time gehabt. Und irgendwie ist das dann ganz natürlich so entstanden, dass wir gesagt haben, es macht doch total Sinn, das jetzt einfach zu dritt aufzuziehen. Und ich bin da total dankbar für, denn wir sind alle, glaube ich, vom Charakter etwas unterschiedlich und auch alle von unserem Background etwas unterschiedlich. Insofern haben wir da eine sehr schöne Gründungsteam-Kompatibilität, wenn man das so nennt. Ja.
Das hört sich glatt so an. Ich habe zwei Kernfragen. Das eine ist so, was war für dich der entscheidende Motivator oder der letzte Schub zu sagen, ja, das mache ich? Und dann die zweite Frage gleich hinterher, was sind deine Erfahrungen, gemeinsam mit deinem Ehemann jetzt auch ein Unternehmen zu führen?
Also zum einen die Early Hours von unserer Firma, bevor sie überhaupt gegründet war. Da haben wir halt eben mal alles zusammengefasst und irgendwie geschaut, hey, das ist jetzt ein Konzept. Und da fragt man natürlich dann mal in sein Netzwerk um Feedback. Und da haben wir halt einen unserer jetzigen Business Angels, Max Lodenwall, gefragt, ob er sich das mal angucken könnte. Der hat tatsächlich auch ein sehr erfolgreiches Startup gegründet, das er dann auch ja quasi verkauft hat. Also eine super gute Erfolgsgeschichte. Und der hat gesagt so, boah, richtig cool, was ihr macht. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir erkannten uns zwar, aber man spricht ja nicht immer so über das, was man nicht beruflich immer macht. Insofern hat er uns total motiviert, das zu machen und hat auch schon eigentlich eine Idee gehabt, wie wir unsere Technologie skalieren können, Stichwort Venture Capital. Denn das ist natürlich als junges Venture, das man hat, mit sehr kapitalintensivem Inhalt ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt eine Finanzierungsvision hat. Wie können wir das überhaupt stemmen? Und da hatte der Max wirklich ziemlich coole Ideen. Und das war so der Punkt, bei dem wir gesagt haben, das könnte wirklich funktionieren. Wir sehen, da ist eine Welt, die genau das, was wir machen, gerade sucht. Und dass wir uns dann eben trauen, diesen Schritt wirklich zu gehen. Das hat natürlich auch so ein bisschen Feedback einfach aus dem Umfeld gebraucht. Und da bin ich einfach nachhaltig super dankbar für. Denn das ist wirklich was, wovon alle GründerInnen, die jetzt gerade da draußen sind, total profitieren können, im Netzwerk miteinander sprechen, sich trauen, die Idee ins Netzwerk zu tragen. Da kann man nur spannende Sachen eigentlich von lernen. Ja, und der zweite Teil deiner Frage zielte so ein bisschen drauf ab, wie ist es eigentlich, den Mann zusammen zu arbeiten. Interessanterweise haben wir weniger Touchpoints, als man so denken würde. Also wir haben quasi alle unsere eigenen Bereiche. Insofern sitzen wir jetzt nicht irgendwie von 8 bis 8 abends in den gleichen Meetings, sondern wir arbeiten schon in unseren Bereichen autonom. Nichtsdestotrotz macht es riesig viel Spaß, sich dann über die Themen auszutauschen. Und das passiert natürlich ja auch am Wochenende und beim Abendessen. Aber ich finde das sehr, sehr, sehr toll. Und jetzt auch gerade profitieren wir nochmal mehr davon. Wir haben gerade Zuwachs bekommen und das ist halt nochmal cooler, weil tatsächlich so alle Themen ineinander fließen und man niemals diese Situation hat, seinem Partner erklären zu müssen, wieso man abends so spät nach Hause kommt oder irgendwie mit dem Kopf total bei der Arbeit ist oder so. Das fügt sich für mich wirklich sehr, sehr schön.
Das ist jetzt fantastisch, was ihr da alles gerade gemeinsam auch schafft, miteinander zu verbinden. Und auch Glückwunsch zum Neugeborenen, zum Sohnemann und dass das jetzt quasi mit dem Startup das zweite Baby ist. Das gesagt, es ist ja auch etwas, was ihr da gerade macht. Du hast es schon angesprochen, da steckt tiefe Technologie drin. Man muss wirklich auch Kapital in die Hand nehmen, um ein solches Business jetzt aufzubauen, ein Batterie-Recycling und ja eine Kunst, für die Deutschland ja eigentlich steht als Industrienation und genau diese Deep-Tech-Unternehmen, die jetzt wie auch eures kommen, sind ja auch die modernste Form dieser Industrieunternehmen. Gib uns mal so ein bisschen Einsicht, die Tiefs und die Hochs, beides gab es wahrscheinlich in den ersten Jahren jetzt, so auf der inhaltlichen Reise wirklich an solch komplexe Technologie jetzt in den Markt zu bringen. Was waren da so die wesentlichsten Dinge, die dir in den Kopf kommen?
Also ich würde sagen, das erste war ganz klar IP-Transfer. Wir haben im Rahmen unserer Promotion eben auch Veröffentlichungen geschrieben. Wir haben aber auch einfach Know-how aufgebaut und wir hatten halt eine Patentidee. Und die ist halt eben noch während der Hochschulzeit entstanden. Das heißt also, unsere erste Anlaufstelle war das Innovationsmanagement der RWTH Aachen, um mit denen einen gangbaren Weg zu finden, diese Technologie in unsere Company zu bringen. Und das war nicht trivial, muss ich sagen, denn es ist schwer zu bewerten, was ist eigentlich der kommerzielle Gegenwert von IP. Und insofern haben wir uns mit der RWTH da lange im Austausch befunden und letztlich finde ich einen fairen Weg gefunden, der uns ermöglicht hat, dass das IP wirklich komplett bei uns in der Company liegt, dass aber die RWTH Virtual Shares in unserer Company hat, ohne eben Stimmrecht zu haben, sondern einfach quasi stiller Teilhaber sozusagen zu sein. Das ist, finde ich, etwas sehr cool ist, was uns auch ermöglicht, einfach sehr nah im Austausch immer mit der RWTH zu bleiben. Es ist halt jetzt wirklich zu einer coolen Synergie geworden und ich glaube, keine Partei fühlt sich so richtig fair oder so richtig unfair behandelt. Insofern kann man vielleicht von einem guten Verhältnis sprechen.
Es wäre ein schlechtes Zeichen gewesen, wäre jemand zu happy gewesen, ne, am Ende.
Genau. Es ist eine tricky Sache. Aber ja, man hört halt schon tatsächlich von anderen Hochschulen, in denen das auch wirklich schmerzhaft für Companies war. Insofern da Props an das Team, das mit uns auf diesen langen, beschwerlichen Weg gegangen ist, um eine Lösung zu finden einfach. Das würde ich sagen, war schon nicht einfach. Und ja, dann tatsächlich, wir wollen jetzt eine disruptive Technologie in Aachen aufbauen, die Fläche braucht. Und keiner weiß, was Batterierecycling eigentlich ist. Ne? Also wir hatten schon mal ein Bewerbungsgespräch um eine Fläche im Raum Aachen. Und die haben halt gesagt, ja, toll, Batterierecycling, super Thema. Aber ihr macht keinen Schmutz, oder?
Nein, natürlich nicht.
Und das war also, ja, wir haben natürlich Anforderungen an Standort. Wir brauchen Sicherheitsstandards. Batterien können in Flammen aufgehen. Das ist leider so. Ne? Beim Lager von End-of-Life-Batterien, das ist immer mal wieder in den Medien zu hören, dass da schon mal was passieren kann. Das heißt, wir müssen uns so richten, dass ein Brand uns eben ja nicht killt, sondern dass der gut in den Griff gekriegt wird und mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die dazugehören. Genau, das war, denke ich, eine zweite Challenge, einen Standort zu finden, der geeignet ist für so eine Hightech und disruptive Technologie, so dass wir auch mal die Feuerwehr eingeladen haben, um sich das mal anzugucken, weil die haben auch gesagt, ja, super cool, aber wir haben gar keine Ahnung, wie wir mit den Batterien umgehen sollen. Ne? Also so, das denke ich, ist etwas, was schon eine Challenge ist, gerade wenn man so im Hardware-Bereich unterwegs ist, alle Stakeholder abzuholen und auch wirklich super viel Teaching zu betreiben. Was passiert hier eigentlich jetzt am Standort und was bauen wir da auf? Dann ein Thema, was, glaube ich, irgendwie vielen Companies so geht, ist Talent. Finden von Talent am richtigen Standort und damit auch Teamaufbau. Wir sind jetzt über 120 Mitarbeitende, die erstmal zu finden, ne, da natürlich die Anforderungen, die wir haben, sehr hoch sind und auch das Tech-Know-how, das Branchen-Know-how einfach noch sehr, sehr wichtig ist und auch für uns jetzt nichts ist, was, wir reden hier nicht über ein klassisches Automobil, ne? Das ist eine ganz neue Branche, die sich neu bildet. Insofern braucht man auch People with Special Skills. Und die alle hier am Standort Aachen zu versammeln, ist gar nicht so einfach. Das dauert auch schon mal, ne? Bis man quasi eine Stelle besetzt hat und auch die Personen motiviert, vor Ort zu sein. Das ist, denke ich, schon eine große Herausforderung gewesen, ja.
Und wie habt ihr die gemeistert? Weil das ja tatsächlich, du wirst diese, ich meine, in Aachen gibt es aufgrund der Universität viele toll ausgebildete Leute, auch in diesem Bereich, aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Das heißt, du musst sie auch aus aller Welt holen, im Zweifel. Was sind die entscheidenden Argumente? Wie geht ihr daran, die besten Talente auch an euch zu binden und an diesen Standort?
Also, was wir jetzt kürzlich als Feedback erhalten haben, ist, dass wir zum einen für Menschen, die sich in der Branche auskennen, eine überzeugende Technologie und eine überzeugende Vision haben. Also das heißt quasi, dass wir zeigen, wir haben quasi das Handwerkszeug, was wir brauchen. Dann, dass wir mit unserer Pilotlinie, die wir jetzt schon 2023 in Betrieb genommen haben, Execution gezeigt haben. Also nicht nur davon zu sprechen, was zu machen, sondern wirklich umzusetzen und auch erfolgreich umzusetzen. Und klar, dass wir die richtigen Partner haben, die mit uns auch wachsen wollen oder eben schon viel größer sind als wir und trotzdem eben mit uns gemeinsam was aufbauen wollen. Und ich glaube, auch Unternehmenskultur ist ganz wichtig. Also diese Begeisterung für das, was wir tun, the right thing, the right time, das rüberzubringen und dabei professionell zu sein, denn wir sind kein Startup mehr, das ist vorbei. Ne? Und trotzdem anders zu sein als ja so Großkonzerne, was die Unternehmenskultur angeht. Ich glaube, das ist so ein Package, das wir einfach mittlerweile gut zeigen können, aber was wir auch noch nicht im ersten Gründungsjahr zeigen konnten. Ne? Also das ist schon natürlich für die Talentsuche ein sehr dynamischer Prozess. Da hat sich viel getan, würde ich sagen. Ja.
Stark. Und da sollten jetzt viele Gründerinnen und Gründer, die in einer ähnlichen Phase sind oder bald sein werden, gut zuhören, welches Paket ihr da zusammenschnürt heute. Denn ihr habt ja nicht nur 120 Mitarbeiter, sondern auch 55 Millionen Kapital aufgenommen in Euro. Ihr baut eine eigene Fabrik. Ihr habt viel vor. Das spiegelt sich auch in dir als sehr ambitionierte Gründerin wider. Gleich vom Anfang schon konnte man das spüren. Was sind jetzt auch für dich, für euch als Gründerteam die nächsten Wachstumsschritte, A, persönlich und in euren Rollen, B, aber auch für das Unternehmen mit auch diesem Kapital?
Ja, also genau, das Kapital, das wir jetzt aufgenommen haben, war natürlich gigantisch, ne? Also das ist die größte Finanzierungsrunde im Batterierecycling in Europa. Die Partner, die wir für uns begeistern konnten, sind gigantisch. Also neben unseren Investoren, die wir hier schon von Anfang an hatten, also quasi mit V-Squared Ventures und auch World Fund und Speed Invest und 10x Founders, haben wir da dann noch Industriegiganten wie Porsche und Bosch dazu bekommen und dem Deep Tech Climate Fonds und der NRW Bank, also einfach ein super, super starkes Konsortium im Endeffekt. Und das heißt also, diese 55 Millionen waren ein gigantischer Meilenstein. Und dennoch haben wir noch weiteres vor, ne? Also die Fabrik, die wir bauen, wird jetzt im Camp Park in Dormagen entstehen. Das ist ein historisches Industriegebiet und das müssen wir natürlich jetzt auf den Stand bringen, der einfach für eine innovative Technologie fitting ist. Das heißt also, für unseren kompletten End-to-End-Prozess, also wirklich von ausgedienter Battery bis hin zu Rohstoffen, die wieder zurück in die Battery gehen, werden wir da eben noch weiteres Kapital aufnehmen. Und ja, das ist, denke ich, für uns als Company liegen da schon eigentlich die zwei größten Meilensteine für die Zukunft drin. Also ne, die Inbetriebnahme unserer Industrielinie und das weitere Kapital für die Vertiefung der Wertschöpfungskette, wenn man so will, also weiteres Wachstum. Wir wollen natürlich nicht, dass es nur an einem Standort bleibt. Wir haben das Ziel, auch weiter in Europa zu wachsen, denn es ist schon so, dass kurze Transportwege vorteilhaft sind in unserer Branche. Das heißt also, da sind in Europa weitere Werke geplant und das, naja, auch eben weiteres Kapital. Und ja, das ist natürlich auch für unsere Partner total wichtig. Also beispielsweise sind wir jetzt exklusiver Recyclingpartner für Webasto Europa. Und die haben eben drei europäische Werke in Deutschland, aber auch in Ungarn. Und da müssen wir eben immer mit unseren Partnern gemeinsam auch unsere Expansion alignen. Das ist ganz schön, dass wir als Company da so agil sind. Und das tun wir auch ganz aktiv, weil das ist tatsächlich eine unserer Stärken, hier mit unseren Partnern gemeinsam Strategien zu entwickeln. Also das heißt, da wird noch viel kommen. Und ja, für uns persönlich, denke ich, als Gründer hat sich unsere Rolle schon sehr stark verändert. Ne? Also in der ersten Phase, denke ich, war auch vieles an DIY-Arbeit. Wir haben alle in einem Raum gesessen. Da ging es darum, schnell, möglichst präzise Traktion auf die Straße zu kriegen, um in der Mobilitätssprache zu bleiben. Und jetzt mit so einem großen Unternehmen müssen wir natürlich viel strategischer arbeiten, viel langfristiger und auch viel zukunftsweisender denken und dementsprechend auch die Impulse in das Team geben. Also ich glaube, persönlich haben wir uns massiv weiterentwickelt in den letzten Jahren. Vielleicht auch, weil man so eine hohe Arbeitsdichte hat. Also es ist ja wirklich, ich finde jetzt die 3 Jahre bei Scilab fühlen sich so an wie 10 Industriejahre, weil einfach jeden Tag so unendlich viel passiert. Wir wachsen eben mit unseren Herausforderungen, weil wir es auch müssen. Und insofern, ja, denke ich quasi, dass unsere Rollen sich eben weiter dynamisch entwickeln, eben mit dem Wachstum unserer Company.
Und ich höre raus, dass trotz der Arbeitsintensität keinerlei Reue herauszuhören ist, sondern ganz im Gegenteil, mit voller Motivation auch in die nächsten Veränderungen, die das Unternehmen dann hoffentlich im ganz Positiven durchlebt. Was mich auch noch interessieren würde, du hast ganz zu Beginn das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, was für dich auch ein wichtiger Treiber ist. Auch das Thema Geopolitik, Unabhängigkeit. Also ihr zahlt ja mit Scilab auch auf ganz wesentliche strategische Ziele ein. Darüber hinaus ist auch am Ende des Tages einfach ein harter Markt. Und wir haben natürlich auch Pleiten, siehe Northvolt und Co. im Batteriesektor gesehen. Wie sehr beschäftigt dich das und wie glaubt ihr, dann am Ende doch erfolgreich dazustehen?
Also vielleicht angefangen mit den Pleiten von Companies im Batteriebereich. Wir verfolgen das natürlich sehr nah und wir denken, dass diese Happenings ein harter Schlag für den ganzen Batteriesektor waren, denn im Endeffekt brauchen wir jeden einzelnen Player in der Wertschöpfungskette. Insofern für die Batterieindustrie in Europa really bad. Aber wir als Company versuchen eben aus den Fehlern unserer Sektorpartner so mit zu lernen, denn das kann uns im Endeffekt stärker machen. Zum Beispiel gab es da Lifecycle, die zu schnell an zu vielen Orten gleichzeitig wachsen wollten und sich damit einfach so ein bisschen verhoben haben. Du hast Northvolt angesprochen, die hatten beispielsweise Probleme mit chinesischen Anlagen und auch mit Qualitätszielen. Und es sind niemals monokausale Erklärungen, die zu so einer Story beitragen. Aber wir analysieren genau, was schiefgelaufen ist und ziehen einfach Lehren aus diesen Verläufen. Grundlegend würde ich aber schon auch sagen, wir unterscheiden uns von den Companies, die ich gerade zum Beispiel genannt habe, massiv. Denn wir sind eine Deep Tech Company. Das heißt, unsere Idee technologischer Art war da, bevor die kommerzielle Validierung sicher war. Und das heißt, wir hatten eine Technologie und sind nach verschiedenen Schritten der Validierung in den Markt gegangen. Und das gibt uns, finde ich, eine Superpower, die so eine Art Adaptionsfähigkeit umfasst. Das heißt, wir können tatsächlich durch das tiefe Tech-Know-how in der Firma, können wir uns auf neue Gegebenheiten gut einstellen. Wir können quasi wie ein Innovationskameleon quasi mitwachsen und uns mitentwickeln und eben auf sich ändernde Bedingungen gut reagieren. Und der Batteriemarkt ist da ein super Beispiel für, weil der ist einfach noch sehr dynamisch. Wir sehen sehr viele Veränderungen. Jeden Tag gibt es weiterhin Announcements über Partnerships, über Unternehmen, die einsteigen in den Bereich, über Unternehmen, die aussteigen aus dem Bereich. Und ich glaube, wir werden da schon noch in den nächsten Jahren viele Unternehmen sehen, die irgendwie was Spannendes bauen. Und deshalb ist die Fähigkeit, adaptiv zu sein, auch doppelt wichtig. Also da würde ich sagen, das vielleicht einfach mal so zum Markt generell. Ja, und zum Produkt. Sicherlich ist auch unser Produkt zum Beispiel durch verschiedene schwankende Rohstoffpreise eben im Weltmarkt ein sehr spannendes Produkt. Aber es gibt eine Sache, die ganz bestimmt bleibt. Unser Produkt wird gebraucht. Man kann darüber diskutieren, dass der Batteriemarkt nicht so die Steigung hat, wie sie vor ein paar Jahren antizipiert wurde. Aber klar ist, früher oder später werden wir eben an dem Punkt sein. Der Markt wächst kontinuierlich, wenn auch vielleicht langsamer gerade. Und deshalb wird unser Produkt eben von Zellherstellern und von Automobilern beispielsweise gebraucht. Und wir haben in Europa einfach keine Minen. Das heißt, wir haben nur, wenn man so will, unsere Straßen, unsere Hände, unsere Anwendungs-Applicants haben wir nur als Rohstoffquelle. Und deshalb sichern wir die Supply Chains. Also ich glaube fest an den europäischen Batteriemarkt und glaube, es gehört auch dazu in einem neuen Markt, dass es Unternehmen gibt, die es nicht schaffen, aber es gibt auch eben welche, die richtig erfolgreich werden.
Und damit ihr diese Erfolgsgeschichte schreibt, bei all der Komplexität, die du wunderbar in den letzten Minuten beschrieben hast, auf der technologischen Seite, die Märkte, die Wettbewerber, das Gesamtumfeld etc. pp. Was ist so deine Wunschliste an die Politik, an weitere Corporates, die Wissenschaft, die Venture Capital Welt, welcher Stakeholder auch immer? Was müssen wir tun als Gesellschaft, als Industrie, als Volkswirtschaft, um genau Unternehmen wie deinem, wie eurem den Weg frei zu machen, zu wachsen, erfolgreich zu werden?
Oh, where can I start?
Ist jetzt wie Weihnachten.
Jetzt wirklich. Also ich denke, zum einen etwas, was schon sehr gut in Europa ist, wofür ich aber trotzdem nochmal pushen möchte, ist quasi die politische Unterstützung für Rohstoffsicherheit. Denn wir haben eine gute Gesetzgebung in der EU, aber manchmal fehlt da noch vielleicht so das kleine i-Tüpfelchen, ne? Dass zum Beispiel bei Nichterfüllung von Batterielegislative einfach Punishments erhoben werden. Im Moment kannst du quasi, also so entsprechend der Regulatorik dich verhalten, aber es gibt nicht unbedingt so eine Behörde, die das wirklich so untersucht. Und wir sind eben in unserer Technologie besonders stark, weil wir 100% compliant sind mit der europäischen Gesetzgebung und eben super hohe Ausbeuten beispielsweise haben. Aber da muss eigentlich die Politik jetzt auch konsequent sein und zum Beispiel auch den Export von den kritischen Batterierohstoffen stoppen, damit nicht Rohstoffe immer wieder nach Asien abfließen, wo sie sowieso eigentlich beheimatet sind. Das heißt, da wünsche ich mir eine Konsequenz und irgendwie auch von der Politik grundsätzlich eine verbindliche, langfristige Technologiestrategie. Also beispielsweise, wenn wir nach China schauen, da ist einmal die Entscheidung gefallen, wir werden elektromobil. Also alles auf Lithium-Ionen-Batterien und dementsprechend hat das Land eine sehr starke Umsetzung auch. Also da, wo eine starke Strategie ist, ist auch eine starke Umsetzung. Und ich sehe schon, dass wir in Europa oft noch einen Flickenteppich haben. Ich sehe auch, dass ja durch verändernde Legislaturperioden der Fokus auf verschiedenen Technologieideen liegt. Also hier wünsche ich mir einfach Planbarkeit und langfristige Strategie. Also full on, full steam auf klare Zukunftstechnologien. Und ja, gesellschaftlich sehe ich schon auch ein paar Themen. Also, dass unsere Gesellschaft, wir als mündige BürgerInnen, verstehen, dass wir einfach Industrie brauchen und dass dazu harte Arbeit gehört und auch Kapital. Denn wir sprechen sehr viel über die Rente mit 50 und über 30-Stunden-Wochen und so. Und ich glaube, da sind wir in Europa ja irgendwie ein bisschen weg von so einer Ambition. Und die wünsche ich mir wieder, weil wenn wir uns all die Traditionsunternehmen angucken, die in der Weltwirtschaft so einen großen Impact haben und aus Europa kommen, denke ich so, ja, wir haben das Zeug dazu. Aber wir müssen den Menschen auch klar machen, dass wenn wir als Europa stark und unabhängig sein wollen, dass wir eben mehr arbeiten müssen, mehr ins Risiko gehen müssen und auch konsequenter sein müssen. Also hier wünsche ich mir irgendwie so eine Can-Do-Mentalität als Gesellschaft, statt oft so ein bisschen darüber zu jammern, dass in den USA und in Asien und überhaupt auf der Welt die Situation irgendwie so viel besser ist, dass wir einfach mal sehen, was wir für Stärken haben und auch uns trauen und den Mut haben, Themen anzupacken.
Wenn ich das einfach mal aus meiner Rolle kommentieren darf, 100% unterschrieben, fantastisch. Und ich meine, Aachen ist ja in der Nähe der Malocha-Mentalität, ja, also das ist ja die du wieder erwecken möchtest, ne? Und die brauchen wir auch, fantastisch. Das gesagt, und das waren ja schon fast auch aufmunternde Worte für jeden, der sich auch auf diesen Weg machen möchte, auf dem du gerade bist mit deinem Team. Was ist jetzt Stand heute deine wichtigsten Lehren und Erkenntnisse, die du der nächsten Generation Gründerinnen und Gründer gerne mitgeben möchtest, gerade im Deep-Tech-Bereich, wenn es auch wieder schmutzig wird?
Right. Natürlich nicht bei uns, weil unsere Technologie grüner ist. Nee, aber also total gern. Ich denke, das ist super wichtig, dass man voneinander lernt. Und die Lektionen, die ich gelernt habe, sind so... So sehr ich unser Gründungsteam liebe, würde ich empfehlen, dass man sich auch bei einem Gründungsteam Personen mit ins Team holt, die schon mal ein Startup aufgebaut haben oder zumindest sehr frühphasig einfach in einem Startup dabei waren. Ich glaube, davon kann man total profitieren, weil einfach so viel einfacher ist, wenn man es nicht das erste Mal macht. Wir haben zwar irgendwie durch unsere Business Angels und unsere Investoren, die auch teilweise einen sehr starken Entrepreneurial Focus haben, echt super Rat und Tat an der Seite. Aber so gerade in den ersten Stunden der Firma hätte es schon geholfen, wenn mal jemand gesagt hätte, ja, das brauchen wir jetzt nicht oder so. Da müssen wir gerade jetzt nicht neu erfinden. Das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Wenn man öffentliche Unterstützung will, Exist oder sowas, einfach super früh beantragen eigentlich. Wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht 100% ausgereift, trotzdem schon mal beantragen. Man kann da immer noch ins Feintuning gehen, weil einfach so lange Zeiten ins Land ziehen, bis eine Bewilligung ist. Und solltet ihr Tech-People sein, empfehle ich einfach schon während des Studiums oder so einfach Business-Classes machen. Also in Aachen beispielsweise hast du als Ingenieur einfach echt total wenig Touchpoints mit Entrepreneurship, mit Business. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, eigentlich habe ich das Wichtigste von allen Punkten, die ich gerade genannt habe, ganz früh Industriepartner reinholen, mit ob es KMUs sind, ob es Corporate sind, super früh auf Unternehmen zugehen, mit denen sprechen, denen zuhören, was braucht ihr eigentlich, wie können wir euch helfen, denn im Endeffekt lernt man am meisten über seine Partner. Da kann man die schönsten Synergien knüpfen und das möglichst früh zu machen, kann halt später eigentlich Fuck-ups sehr gut vermeiden.
Jetzt bist du ja aber auch noch lange nicht am Ende deiner Reise. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast zu Beginn die Tale from the Future gehört. Jetzt, wenn du mal 5, 10 oder wie viele Jahre auch immer du dir selber gibst, um zu sagen, ja, wir, du hast es geschafft. Wie schaut das aus?
Ja, also als Company würde ich sagen, wir stehen da, wo wir stehen wollen. Wir haben einfach eine riesen Company an verschiedenen Standorten, sind der größte Batterierecycler Europas, I mean it, und sind auch diversifiziert, was unsere Recycling-Technologien angeht. Na, also das heißt, verschiedene Batteriesysteme, die in unsere verschiedenen Werke eben einfließen und da Synergien in den verschiedenen Prozessketten haben. Also like really nice working industrial scale. Ja, und persönlich hoffe ich natürlich, dass wir es schaffen, für diese Firma weiterhin Impulsgeber zu sein und genau das richtige Gespür zu haben für die nächsten Schritte im Markt und für die Internationalisierung. Denn im Endeffekt ist natürlich irgendwann IPO unser Ziel, ne? Und da ist auch eine Internationalisierung für total wichtig. Und insofern, ja, sehe ich, dass wir ein well-established Player sind und aber auch diesen Innovations- und Tech-Gedanken in unserem Herzen weiter in der Firma tragen. Denn ich glaube, das macht uns wirklich stark.
Lilian, aller herzlichen Dank für deinen Mut, für deine Ambition und das, was ihr gemeinsam baut hier für unseren Industriestandort. Es war eine große Freude, dich heute in unserem Podcast gehabt zu haben.
Vielen Dank dir. Es war mir eine Freude, hier zu sein und ja, mit dir zu sprechen.
Danke, bis bald.
Bis bald, tschüss.
Ja, Thorsten, ein klasse Gespräch und freue mich natürlich ganz besonders, dass Lilian ihren Thomas Edison offensichtlich auch kennt, ohne dass wir vorher gesprochen haben. Also Vision und Execution, das hatte sie an ihrem Paket auch mit drin, zu sagen, wie bekommen wir denn dann eigentlich Talente in diese neuen Unternehmen, die Deep Tech Unternehmen, die Startups, die sich auf die Reise machen, zwei wichtige Elemente offenbar, um auch in den Regionen vielleicht Talent eben zu akquirieren, was nicht gerade jetzt in München zwingend immer sitzt oder in Berlin. Und zwei Dinge, die sie auch noch mit ergänzt hat, fand ich ganz interessant. Unternehmenskultur führt man natürlich immer leicht im Munde, aber sie hat es auch sehr gut erklärt. Also zu sagen, die Leute wollen ein Gefühl dafür haben, das Richtige zu tun zur richtigen Zeit. Also auch vorne mit dabei zu sein und gleichzeitig aber auch Partner zu haben, die vielleicht schon etablierter sind, mit denen man Dinge umsetzen kann. Also dieses Viererpaket so als Appeal auch für Deep Tech als Arbeitgeber fand ich ganz interessant. Mir sind aber noch drei andere Dinge aufgefallen, die vielleicht nochmal ein bisschen oder die nochmal sehr stark bei mir resoniert haben. Das eine ist die Frage, warum gibt es eigentlich Deep Tech-Unternehmen? Jetzt könnte man ja sagen, wir haben so eine tolle Industrie, das ist doch wunderbar, die haben 100 Jahre Experience, die machen eigene Forschung, die haben riesen Labore, die haben wahnsinnig viel Kapital, das kriegen die doch alle hin. Und an dem Beispiel, das ihr beide besprochen habt, hat man ja nochmal sehr schön gesehen, es gab einen sehr klaren Bedarf, dieses Thema Batterie-Recycling im industriellen Maßstab anzugehen. Es gab offensichtlich auch Corporates, die sich das Thema angesehen haben. Gleichzeitig aber eben noch sehr vorsichtig waren zu sagen, naja, welche Expertise habe ich, wo muss ich sie aufbauen, auf welche Technologie setze ich dann tatsächlich? Und dass Lilian und ihr Unternehmen im Grunde genau die Opportunität gesehen hat zu sagen, wir haben die Expertise schon im Rücken, da zahlt sich jetzt auch die lange Vorarbeit in der Forschung aus und es tut sich ein Gelegenheitsfenster aus, was wir jetzt auch ganz gezielt nutzen können und haben dann den Mut zu springen. Das fand ich also wirklich eine sehr schöne Geschichte, weil es eigentlich fast mustergültig zeigt, warum man Deep-Tech-Unternehmen, Startups in solchen Bereichen braucht, die schneller ins Risiko gehen können, aber das eben nicht aus der hohen Hand tun, sondern natürlich aus der langen Vorbereitung, in dem Fall der Forschungsarbeit, die das Team auch schon länger zusammen gemacht hatte. Was ich in dem Zusammenhang auch nochmal sehr interessant fand, und so habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ist die Frage, dass diese tiefe Expertise, die lange Vorarbeit, das auch wirklich hochkompetente Team in dem einen Technologie-Vertical auch dazu führt, das Unternehmen sehr agil zu machen, sehr anpassungsfähig zu machen. Das fand ich nochmal sehr hochinteressant, weil unter dem Blickwinkel habe ich es noch nicht gesehen, dass diese Deep-Tech-Unternehmen, sie hat es so schön gesagt, Innovationschamäleons sind. Also weil sie aus dieser bestehenden Stärke heraus und in der schrittweisen Validierung, wie sie sich dem Markt nähern, eben auch gelernt haben, sich sehr stark anzupassen und es aufgrund der Expertise tatsächlich auch können. Wir reden ja den ganzen Tag auch immer über Agilität, wie transformieren sich Unternehmen und Industrien, und da ist das Thema Adaptionsfähigkeit natürlich immer ein Riesenschlagwort. Dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, weil der mir auch in anderen Unternehmen immer wieder auffällt aus dem Deep-Tech-Bereich. Die Standortfrage ist eine hochrelevante. Es ist keineswegs trivial, auch für junge, innovative Unternehmen. Selbst vergleichsweise kleine Standorte am Stadträndern, wo auch immer die Unternehmen dann auch ansässig sind, wirklich relativ problemlos dann erstens genehmigt zu bekommen oder das auch mit der Unterstützung vielleicht sogar einer Kommune hinzubekommen. Sie hat das in ihrem Beispiel ja auch schön beschrieben, auch mal die Feuerwehr einzuladen, einfach mal zu zeigen, was tun wir, welche Sicherheitsvorkehrungen haben wir, hier passiert nichts Schlimmes. Wir haben ja im Griff, wir wissen, was wir tun. Zeigt aber auch einfach nochmal, dass über den Sektor oder über die neu entstehenden Sektoren, die da kommen, oft noch wenig Wissen auch lokal vorhanden ist. Mir ist dann nochmal durch den Kopf gegangen, ob das nicht auch eine Frage ist, die Politik noch stärker unterstützen könnte. Also dass, wenn wir über Ansiedlung, wenn wir über Wirtschaftsförderung und andere Dinge sprechen, auch eine regionale, lokale Politik sich gerne noch mehr zum Paten und zum Anwalt aus solcher jungen Unternehmer machen könnte, um die Fragen, auch die Bedenken, die möglicherweise da vor Ort auftauchen sind, so ein bisschen einzufangen. Und da bin ich jetzt gar nicht beim Thema Sonderwirtschaftszone. Sowas wäre natürlich dann nochmal eine Stufe größer und auch hochattraktiv. Aber allein schon zu sagen, diesen jungen Unternehmen, die Kapazitäten aufbauen wollen, die auch fertigen wollen. Es sind eben nicht nur Büros, sondern hier wird gefertigt und da stinkt's und qualmt's vielleicht auch ab und zu, aber das unter sehr bestimmten Maßgaben, und dass wir das auch gerne haben wollen. Also das waren so drei Dinge, die mir nochmal sehr gut gefallen haben, weil sie eigentlich auch weit über Scilab und Lilians Erfahrung hinausstrahlen und sehr beispielhaft eigentlich für Deep Tech sind.
Ja, da kann ich dir voll zustimmen. Ich habe in der Reflexion sehr ähnliche Stellen für mich nochmal rausgeholt. Ich möchte zuerst eingehen auf das Innovationschamäleon, auch ein sehr schöner Begriff, den ich mir definitiv gemerkt habe. Ich habe da nochmal mit ein bisschen anderen Blickwinkel drauf geschaut. Wie du weißt, ich bin in meinem Berufsweg als so Methoden-Nerd reingestartet und ich weiß, wie sehr doch bis heute eigentlich dieses Stichwort Technologie-Push verpönt ist. Ja? Innovation wird doch immer vom Kunden her gedacht. Und dann müssen wir doch erstmal rausgehen und den verstehen und dann müssen wir das passende Produkt dagegen stellen. Naja, Deep Tech kommt eben aus vieler Jahre Forschung und gerade in so Feldern wie Materialwissenschaften, da gibt es dann unglaublich viele Use Cases, die hat sie ja auch aufgemacht, aber du brauchst dann erstmal den Fokus, in dem Fall das Batterie-Recycling, und es ist einfach stark zu hören, dass sie eben aus dieser technologischen Stärke, aus diesem tiefen Wissen heraus eben genau diese Adaptionsfähigkeit und die Flexibilität schöpfen, wo sie ja auch klar herausgestellt hat, sie denkt, dass darüber genau sie auch ein Unternehmen sein werden in diesem Umfeld, was länger am Markt bleiben wird, was wachsen kann, was mit den Marktdynamiken gemeinsam wachsen kann und dadurch ein sehr nachhaltiges, sehr profitables, sehr erfolgreiches Geschäft aufbauen wird. Und das fand ich einfach nochmal sehr interessant, hier zu spiegeln. Nicht, dass nicht immer irgendwo auch der Kundenbedarf nachher auf das konkrete Angebot treffen muss, das ist immer der Fall, aber dass man tatsächlich aus dieser tiefen technologischen Kompetenz heraus eine Stärke entwickeln kann, die einen sehr weit auch im Business treiben kann. Das ist etwas, was mir hier nochmal aufgefallen ist, und zu einem Thema Corporates und wo bettet man diese Unternehmen eigentlich ein? Das ist genau, was mir auch aufgefallen ist. Das eine ja kontrastierend, andere Kultur, vielleicht für diejenigen Leute, die wollen cutting-edge wissenschaftlich, technologisch arbeiten, die wollen diese Wirkung mit ihrer Arbeit spüren, im Umfeld innovieren, die Märkte auch oder die Industrien neu bauen. Und genau das kann ein solches Startup, ein Scale-up in diesem Fall bieten. Und dann auch an einem Standort wie Aachen, der jetzt mein Gott, ich bin Aachener, ich bin Öcher, was für eine wunderschöne Stadt. Gleichzeitig natürlich keine Weltmetropole. Und das ist etwas, wo man hier Stärken ausspielen kann. Und bisher machen sie das sehr erfolgreich. Gleichzeitig musst du und wirst du mit sehr etablierten Unternehmen und auch Wertschöpfungsketten zusammenarbeiten müssen und wollen. Also gerade diese Integration jetzt irgendwie in diesen Chemiepark Dormagen ist doch ein fantastisches Beispiel, wie jetzt hier neu transformiert wird über die neue Technologie, über die Recycling-Vision, die Scilab vorantreibt, in die bestehenden Lieferketten rein, in die chemische Infrastruktur, all das, was so auch die ganzen Anrainer, Unternehmen und Komplementäre vor Ort bieten können. Und ja, genau das ist doch, wenn wir immer darüber sprechen und wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, das ist ja manchmal so ein global-galaktisches Wort, ganz praktisch. Wo kann sich dieses Unternehmen mit diesem Geschäftszweck, mit dieser Produktionsstätte, die aufgebaut wird, mit allem drum und dran, und ja, das ist neu, bis hin, das ist neu auch für die Feuerwehr und für viele andere Fragen dann in der jeweiligen Kommune, aber da eine Lösung zu finden, dass wir genau diese Unternehmen ansiedeln, dass wir sie wachsen lassen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, groß zu werden. Und ich glaube, das gilt für viele andere Deep-Tech-Unternehmen genauso, dass wir diese konkreten Beispiele jeden Tag ermöglichen sollen, weil diese Unternehmen machen sich ja gerade auf dem Weg. Also das ist etwas, was mir nochmal auch in Bezug auf das, was du gesagt hast, nochmal aufgefallen ist und was ich meine, mir geht das Herz auf, wenn ich auf die Homepage gehe und das ist so eine schöne Visualisierung von diesem großen Scilab-Produktionsstätte, die da jetzt gebaut wird. Ja, das macht doch den Industriestandort genau aus, dass wir auch diese Gebäude bauen, dass darin diese wirklich hochtechnologischen Dinge ticken. Und ja, die sind auch hier und da dann ein bisschen schmutzig. Das ist keine cleane Umgebung am Ende des Tages mit einem sehr nachhaltigen Geschäftszweck und auch Produkt, was da gebaut wird. Ich meine, zu den Zahlen haben wir ja eingangs auch schon eine Menge gesagt.
Und es ist vor allen Dingen dann auch nochmal besonders stark, wenn diese Partnerschaften dann auch von zwei Seiten am Ende dann mal angebahnt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass am Anfang es sicherlich viel Outbound-Geschäft ist. Man muss sich die Partner sehr mühselig erarbeiten, muss vielleicht über den Bedarf gar nicht so lange sprechen, aber die Frage, ist man in der Lage, den Bedarf dann auch zu adressieren? Man kämpft als Startup natürlich auch immer so ein Stück weit mit der Hypothek, die man ja mitbringt, zu sagen, na klar sind wir klein, na klar sind wir noch nicht kapitalstark, na klar haben wir das noch nicht 100-mal ausgeliefert. Also es ist auch ein gewisses Risiko, was die Corporate Partner unter Umständen eingehen. Gleichzeitig ist klar, dass das Risiko in dem Moment, wo auch das Unternehmen das oder das Startup, was da entsteht, das technologische Risiko nimmt, das natürlich auch sehr attraktiv sein kann eben für einen Corporate Partner. Und wenn man sich da gut aufeinander zubewegt, und ich finde, Lilian hat das auch nochmal sehr gut beschrieben, dass du am Ende ja mit deinem Kunden auch mitgehen musst, also mitwachsen, aber auch mitgehen, bis hin in eben andere Länder dort, wo die Produktionsstätten eben stattfinden. Und wenn das gelingt, dann passiert ja eigentlich genau das, was wir uns immer wünschen würden, nämlich, dass sich die neuen Industrien, die hier entstehen, hoffentlich rund um diese Fragen von Deep Tech anschlussfähig sind an die Kompetenzen, die wir in etablierten Industrien in Deutschland auch schon haben und dass gar nicht das eine zwingend das andere verdrängen muss. Ich glaube, das ist auch immer so eine Vorstellungswelt, die wir in Teilen noch aus den USA haben, wo das gängiger gewesen ist oder vielleicht bis heute ist. Es kommen neue Industrien, die verdrängen im Grunde wertschöpfungsmäßig die alten und so gibt es so eine permanente Erneuerung. Das kennen wir historisch aber nicht. Also wenn man zwei, drei Fragen jetzt mal rund um Strukturwandel, das haben wir natürlich auch gesehen, der hat aber oft innerhalb von Industrien stattgefunden und die Unternehmen haben sich sozusagen selber transformiert. Jetzt stößt das an gewisse Grenzen, aber wenn diese Symbiose funktioniert, das wäre, glaube ich, für uns als Standort schon hochattraktiv. Was mir auch noch gut gefallen hat, es waren, glaube ich, auch ein, zwei sehr interessante Hinweise für junge Menschen dabei, die sich gerade fragen, wo möchte ich denn unter Umständen arbeiten? Wäre das nicht ein tolles Umfeld für mich? Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das, was ich mitnehmen würde, ist, allzu arbeitsscheu dürfte man vermutlich nicht sein. Man darf gerne mehr und viel arbeiten, das ist kein Makel. Wir müssen es vielleicht auch in Zukunft noch deutlich mehr. Auch das war ein klarer Appell, finde auch gut, wie sie das aber mit einer sehr positiven Tonart auch gesagt hat. Can do, wir können die Welt verändern, wir können wieder nach vorne kommen. Lass es uns machen, nicht jammern, wir schaffen das so ungefähr. Auch wenn das ein bisschen verbranntes Zitat ist, wenn man so sagen will. Ein anderer Aspekt dieser Frage, könnte das was für mich sein, dieses ganze Startup-Umfeld und das Hightech-Umfeld. Sehr schönes Zitat, 3 Jahre bei Scilab fühlen sich an wie 10 Industriejahre. Das ist natürlich absolut super und ich kann mir vorstellen, dass sich das gar nicht nur auf die 3 Gründer jetzt hier tatsächlich bezieht. Die haben natürlich die brutalste Lernkurve, die man sich nur vorstellen kann, sondern dass das natürlich auch für die ersten Mitarbeiter, die jeden Schritt dann immer irgendwann das erste Mal auch gehen, auf wenig Erfahrung zurückgreifen können, dass das natürlich wahnsinnig prägend ist und ein hochinteressantes Umfeld. Und gleichzeitig ist es natürlich schon richtig, was Lilian sagt, wenn ich einen Gründer dabei habe, der diesen Weg schon ein oder zweimal gegangen ist, macht es das Leben schon sehr viel einfacher. Das konnte sie aus ihrer Erfahrung jetzt natürlich auch nochmal mitgeben. Das richtet sich dann natürlich eher auch an die neue Gründergeneration zu sagen, hast du jemanden in deinem Umfeld, kannst du über Netzwerk versuchen oder über gute Strukturen versuchen, an Leute zu kommen, die die Dinge schon gesehen haben, die einfach verhindern, dass du dieselben Fehler nochmal machst, die man einfach nicht mehr machen muss. Das eigentliche Kerngeschäft ist ja eh schon schwierig genug. Also das fand ich auch nochmal sehr interessant und naja, wer weiß, also vielleicht kann man auch über diesen Podcast, und ich bin mir sicher, Lilian hat einen hervorragenden Beitrag dazu geleistet, Begeisterung zu schaffen für diese Sektoren, für einzelne Themen, für Unternehmen und auch für die Personen, die da letztendlich arbeiten, weil wir wissen ja alle, am Ende ist so ein Unternehmen nichts Abstraktes, sondern man hat es mit der Frage zu tun, arbeiten da die besten Leute und welchen Beitrag kann ich dazu leisten, wenn ich in diesem Team mit dabei bin.
100% und aus genau diesen Unternehmen wie Scilab wird ja auch wieder, werden noch mehr erfahrene Gründer oder Leute, wie du richtigerweise gesagt hast, die Startup-Umfeld verstanden haben, die wissen, wie man solche Unternehmen aufbaut, die werden da rauspurzeln, die werden dann hoffentlich noch mehr gründen, aber es ist gar nicht das der eine Punkt, ja, dass wir diese erfahrene Gründergeneration verbinden mit den neuen Gründungen, die sich gerade auf den Weg machen, aber ich finde auch ganz generell schaffen doch jetzt Scale-Ups wie diese, das ist doch genau die Schnittstelle und diese Übersetzung von wir kommen aus der Startup-Phase, wir brauchen jetzt aber auch Management-Erfahrung, wir müssen etwas, was international skalierbar funktioniert, aufbauen und da ist auch eine große Chance für Menschen, die vielleicht nochmal in der Mitte ihrer beruflichen Laufbahn sich mal nochmal verändern möchten, ein anderes Arbeitsumfeld haben möchten, dann da reinzugehen und die ganze Expertise mit reinzuspielen. Wir brauchen ja nicht nur mehr Gründer, sondern ich glaube, wir brauchen generell noch mehr Menschen, die sich in Startups, in Scale-Ups engagieren und diese Erfahrung aufbauen, weil du hast die USA auch angesprochen, dort gibt es das zuhauf, Menschen, die diesen Kontext kennen und das würde uns hierzulande auch sehr gut stehen. Wir werden, glaube ich, selber weiter hart arbeiten, denn das tun wir jeden Tag und das tun wir auch für diesen Podcast und ich finde es sehr gut, dass Lilian das und du auch nochmal so unterstrichen haben, wir müssen weiter hart arbeiten und dann wird dieses Land auch eine florierende Zukunft haben.
Ganz genau so sieht das aus. Thorsten, ich freue mich schon auf unsere nächste Runde. Wir werden weiterhin interessante Gäste haben und hoffentlich viele Zuhörer, die diese Begeisterung spüren und möglicherweise dieses Feld auch für sich entdecken und an dieser Geschichte mitschreiben.
So ist es.
Thorsten, in diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Mal.
Bis ganz bald. Ciao, Thomas.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.